die sich aber gegenseitig ergänzen. Und diese Gaben sind nicht geben den Leuten, um sich groß zu machen oder sich in den Mittelpunkt zu stellen, sondern um einander zu dienen. Und einen sehr eindrücklichen Punkt hat er eben auch gemacht, dass es nicht darum geht, what would Jesus do, also das zu tun, was Jesus tun würde, weil das können wir gar nicht, sondern dass Jesus in uns lebt und dass er es in uns tut. Und das ist auf der einen Seite so einfach und auf der anderen Seite so ein großes Geheimnis. Und er hat dann auch schon gesagt, dass es kein Zufall ist, dass mitten in diese Beschreibung der Gaben und auch wie sie gebraucht werden sollen und wie sie auch missbraucht worden sind dort, dass dort mittendrin auch dieses Kapitel 13 steht wie ein Einschub. Dieses Hohelied der Liebe ist es auch genannt, scheint gar nicht am ersten Blick so dazu zu passen jetzt. Und es ist kein Zufall, dass es dort steht. Und der Paulus steigt da gleich ganz steil ein in den ersten drei Versen. Und die Überschrift ist auch die Überschrift zur Predigt: Ohne Liebe ist alles nichts oder nichts wert. Ich lese euch die ersten drei Verse vor, ihr könnt es gern in eurer Bibel mitlesen. 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein dönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Ich denke, er hat seine Leser, seine Zuhörer schockiert. Jetzt geht es vorher um die Gaben und wie wir einander dienen sollen und wie wichtig das ist und das ist. Und jetzt sogar ohne dieses eine Ding, ohne die Liebe ist das alles nutzlos, sinnlos. Es nutzt nichts. Und ich bin sicher nicht der Richtige, über das jetzt, was es ist, wie schlau zu reden. Weil ich glaube, es hat mich noch kaum jemand beschuldigt, der zu viel Taktgefühl, zu viel Einfühlungsvermögen oder zu viel Liebe zu haben. Die Monika lacht. Du darfst gern lachen, es ist berechtigt. Ist wirklich ein schwieriges Thema für mich persönlich. Und ich bin von dem, was an Liebe in mein Leben da ist, für das bin ich sehr dankbar und das ist nicht mein Verdienst. Aber was meint der Paulus jetzt für eine Liebe? Das deutsche Wort ist so vielfältig und so missbraucht in jeder Richtung. Ich meine, Liebe kann man sogar kaufen. Ja, also das kann nicht, ja, es wird behauptet, dass man das kann. Das hat so viele Aspekte und interessanterweise hat das Griechische viele verschiedene Wörter dafür, für das, wo man eigentlich nur fast mit Liebe übersetzen kann. Das heißt, die waren da sehr viel genauer. Wir schauen uns jetzt einmal an, was der Paulus da schreibt. Welche Art von Liebe wird denn hier beschrieben? Ich lese euch die Verse 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig oder geduldig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Klinge so, als braucht er Wasser. Danke sehr. Mein Problem ist halt eher, dass ich ein bisschen einen Hexenschuss habe. Also das Bucken ist eher das Problem wie die Stimme. Gell? Aber wenn es gar nicht mehr anders geht, dann hole ich mir einen Sessel. Noch einmal, bitte. Die Liebe ist langmütig. Sie ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Was für eine Liebe ist da beschrieben? Ist es die Liebe unter wirklich guten Freunden, unter zwei Leuten, die echt zusammenhalten? Das ist was Wunderbares, wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr eng befreundet seid. Das ist ein Reichtum in unserem Leben. Einen Freund sucht man sich auch aus, gell? Das ist nicht irgendwer. Oft sind es gemeinsame Interessen oder gemeinsame Aufgabe, die verbindet, oder gemeinsame Begeisterung. Und man erlebt was miteinander. Das ist immer Sympathie auch damit verbunden. Man genießt die Zeit miteinander. Aber diese Liebe unter Freunden, die hat auch gegenseitige Erwartungen. Du willst die auf den auch wirklich verlassen können. Und das ist ja das, was diese Liebe bestärkt, das gegenseitige, die Gegenseitigkeit. Ja? Und das ist ganz was Wichtiges. Und die Griechen haben dafür ein Wort, das heißt Philia. Diese Liebe, wo man sich einander aussucht, was auf Sympathie und auf Gemeinsamkeit begründet ist, ist die Philia. Aber schauen wir jetzt einmal diese Verse an. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Ich denke, wenn das in einer Freundschaft passiert, wirklich Böses passiert, wenn Verrat passiert, wenn Verletzung passiert, dann kommt diese Philia an ihre Grenzen. Sie erträgt alles. Wir wissen, dass Freundschaften zerbrechen. Die Sympathie, das Zusammenhalten hat auch seine Grenze. Die Philia ist da nicht gemeint. Schauen wir ein zweites starkes Beispiel für Liebe an. Die Mutterliebe. Die Mutterliebe. So schlimm kann das Kind gar nicht sein, dass es die Mama nicht gern hat. Ja. Die Kinder, die sucht man sich auch nicht aus. Gell? Also, zum Glück. Ja. Die Eltern auch nicht, natürlich. Ja. Du hast auch die Eltern, die du hast. Wir sehen an dieser Mutterliebe, dass sie doch, gerade wenn die Kinder klein sind, selbstloser und aufopfernder ist als wie die Philia. Ja. Sie ist allein dadurch, dass du dir einen Freund aussuchst, aber dein Kind nicht, ist sie irgendwie bedingungsloser. Ja. Und sie ist auch sehr stark. Aber kann man das wirklich sagen, was da steht? Sie erträgt alles. Sie erduldet alles. Irgendwann einmal reicht es auch für das. Gell? Es gibt in Familien doch auch sehr viel Streit. Es gibt Kinder, die ihre Eltern nicht mehr sehen wollen, wenn sie erwachsen werden. Es gibt auch dort, wo eigentlich die Biologie und diese enge Blutsverwandtschaft uns zusammenstellt, trotzdem auch immer wieder sehr viel Zerbruch. Diese Liebe, und auch für die gibt es ein griechisches Wort, die heißt Storge, die haltet auch nicht so, wie das da beschrieben ist. Die ist es auch nicht. Wie schaut es mit der Liebe zwischen Männern und Frauen aus? Ihr wisst, das ist, viele von euch leben in Beziehungen, das ist etwas Wunderbares. Wenn man merkt, dass man füreinander geschaffen ist, dass man sich ergänzt, dass der eine, ja, es sind wie zwei Hälften, die eigentlich ursprünglich zusammen waren und getrennt worden sind. So ist das im besten Fall, kann man das erleben. Schau dir jemanden an, der so richtig verliebt ist, gell? Also der spielt sonst nichts mehr eine Rolle. Das ist alles andere egal. Die Priorität ist da. Man sagt, er ist blind vor Liebe. Und das, was da steht, sie ist geduldig, sie glaubt alles und sie hofft alles, das stimmt eine gewisse Zeit schon, oder? Bei Verliebten, ja? Die glauben auch alles. Aufopfernd, sie sucht nicht das Ihre. Da wird es jetzt dann schon ein bisschen hacklig, gell? Weil auch diese Liebe, aber wenn sie sehr gut funktioniert, sie braucht auf Dauer das Entgegenkommen. Und diese Mann-Frau-Beziehung auch im besten Fall, und dafür haben wir sie ja auch, wir haben ja Bedürfnisse, die wir uns nur wechselseitig erfüllen können. Da ist auch einiges an Begehren drin und Willhaben drin. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist auch gut. Und so sind wir auch geschaffen und da dürfen wir uns gegenseitig auch schenken. Diese Liebe, sehen wir aber auch, die schlägt sehr oft in Hass um. Es gibt, glaube ich, kaum so brutale Verletzungen, wie in dieser engen Beziehung passieren und dann auch Folgen haben. Jetzt rede ich noch gar nicht vom Rosenkrieg, wo dann alles zerstört wird, was aufgebaut worden ist. Es kann auch sein, dass das einfach versandet in einer Gleichgültigkeit. Auch das können wir beobachten. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das griechische Wort für diese Liebe ist Eros und meint auch nicht nur das Sexuelle, sondern auch wirklich das Zusammenkehren und das Ergänzen. Philia, Storge und Eros, falls ich es jetzt halbwegs richtig ausspreche, ist ein Herwig, der darf mich dann korrigieren, das ist es alles nicht. Und interessanterweise finden sich diese drei Worte im griechischen Text auch nicht. Was dort steht in diesen Versen 3 bis 7, wo steht, die Liebe ist langmütig, sie ist gütig. Das ist noch ein anderes Wort. Das ist die Agape. Die Agape ist bei uns landläufig als Begriff eigentlich nur bekannt aus dem Katholischen, wo sie nach dem Gottesdienst noch ein Essen zusammen machen. Das heißt dann Agape. Ja. Aber in Wirklichkeit ist genau das Abendmahl das ein Bild auch dafür, was Jesus ihnen gegeben hat. Das war ja das Liebesmahl, wo er mit ihnen nicht nur Brot und Wein geteilt hat, sondern eigentlich sein ganzes Herz ausgeschüttet hat und gesagt, ich habe mich danach gesehnt, mit euch dieses Mahl zu haben, ihnen wirklich auch gezeigt hat, was er für sie tun wird und auch sein Vermächtnis ihnen hinterlassen hat. Ja? Diese Agape-Liebe, sie ist selbstlos. Sie sucht nicht den eigenen Nutzen und sie braucht auch nicht das Entgegenkommen. Sie ist eine willentliche Entscheidung. Ja? Es sind Gefühle dabei, aber oft folgen sie erst. Agape hat sehr viel mehr mit Verpflichtung auch zu tun, mit Commitment, am Bund. Was Verbindliches. Das ist auch etwas, was in die Ehe reingeht. Ich halte zu dir. Das beste Beispiel findet man im bekanntesten Bibelvers, Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewig leben werde. Da steht Agapao drin, das Verb. Das ist keine Sympathieliebe. Er hat die Welt nicht so sympathisch gefunden. Oder er hat sich so verbunden gefunden der Welt, weil er sie ja geschaffen hat. Jetzt muss er sie richten. Ja? Sondern es ist diese Liebe Gottes, die sich entscheidet. An anderer Stelle sagt der Paulus, Jesus hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Das heißt, auch das Entgegenkommen der Geliebten ist nicht die Voraussetzung für diese Liebe. Und die finden wir in Reinform eben bei Jesus. Wenn wir jetzt diese Verse anschauen, in 1. Korinther 13, die Liebe ist langmütig und geduldig. Was hat Jesus alles ertragen? Einmal hat er sogar gesagt, wie lange soll ich euch noch ertragen? Ja. Er ist gütig. Er neidet nicht. Was hätte er den Menschen neiden sollen? Er ist der Sohn Gottes, der alles hat. Glaubst du, der war dem Herodes irgendwas neidig? Oder irgendein Hauptmann? Oder sonst jemanden was? Er hat uns geliebt, ohne uns irgendwas zu neiden. Er tut nicht groß. Er bläht sich nicht auf. Ich meine, in der Essenz sehen wir das auf Golgatha, wo er sich klein macht. Ja. Aber eigentlich fängt es ja schon an, wie ein Baby wird, fängt es ja schon zu Weihnachten an. Der Herrscher des Himmels und der Erde, der alles geschaffen hat, wird zu einem Baby, das gewickelt werden muss und dem er die Kacke vom Hintern kratzen muss. Er tut nicht groß und hat sich nicht aufgebläht. Er hätte dort können, was weiß ich, wie reinfahren in die Politik dort. Sie sucht nicht das Ihre. Auf Golgatha hat er gesagt, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er hat nicht das Seine gesucht. Es war jeder andere Weg für ihn leichter gewesen, als der, den er gegangen hat. Er rechnet Böses nicht zu. Noch am Kreuz hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hat wahrscheinlich nicht nur die Soldaten gemeint. Freut sich mit der Wahrheit, ja. Jesus ist die Wahrheit in Person. Er erträgt alles. Was hat er nicht ertragen, allein dadurch, dass er schon auf die Welt gekommen ist? Dass er einer von uns geworden ist. Das haben wir immer gar keinen Begriff, was er alles aufgeben hat dafür. Und wenn dann steht, er glaubt alles, er hofft alles, er erduldet alles, dann wissen wir, dass das auf ihn zutrifft. Aber nicht aus naiver Unwissenheit. Er ist der allwissende Gott geblieben und hat trotzdem das alles ausgehalten. Jesus war sicher kein Softie, der da konfliktscheu war und gesagt hat, naja, haben wir uns alle lieb und so. Wir sehen das, wie er Leute konfrontiert. Ein Beispiel ist in Johannes 8, diese Ehebrecherin, die sie zu ihm hinbringen. Ja? Er beschönigt überhaupt nichts. Er sagt nicht, ja, war ja nicht so schlimm oder so. Er stellt sich auf ihre Seite. Aber nicht als einer, der mitschuldig ist, sondern als Unschuldiger. Und er ist ja nicht schwach und weicht dem Ganzen aus, sondern er geht ein in den Konflikt und er konfrontiert ihre Beschuldiger und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, wer für den Ersten stehen. Also es ist überhaupt kein. Und dann, wenn er ihr sagt, ich verurteile dich nicht, dann macht er das nicht aus einer Schwäche aus, weil er jetzt nicht wirklich was machen kann, nachdem er die anderen alle weggeschickt hat oder sonst wie, sondern wenn er sagt, auch ich verurteile dich nicht, dann sagt er es deswegen, weil er ihre Schuld trägt. Er weiß, dass er für sie ans Kreuz gehen wird. Deswegen kann er alles so vergeben. Und muss es nicht klein machen und beschönigen. Das ist die Liebe, die auch der Paulus meint. Ohne die alles nichts ist, ohne die alles nichts wert ist, diese Agape-Liebe. Die selbstlose Liebe, so wie Jesus praktisch. Und wie oft scheitern wir mit unserer eigenen Liebe und diesen Ansprüchen, an dieser Lotte, die liegt ja gewaltig hoch. Wir sind eben nicht geduldig. Wir sind neidig. Wir blähen uns auf und machen uns wichtig. Wir suchen unseren Vorteil. Wir ertragen eigentlich nichts. Wir verlieren die Hoffnung und den Glauben. Wir sehen so oft, wenn wir jetzt Jesu Liebe dem gegenüberstellen, dass wir dem überhaupt nicht genügen und dass wir das überhaupt nicht schaffen. Und so ist das Urteil aus den ersten drei Versen, trifft uns eigentlich. Es ist alles nichts wert. Wenn man die tollsten geistlichen Erlebnisse und Einsichten hat, ohne Liebe, ist es nichts wert. Wenn du einen Glauben hast, der Berge versetzt, er schreibt da, hätte ich einen Glauben, der Berge versetzte. Er sagt das in der Möglichkeit, der Paulus nimmt das für sich nicht einmal in Anspruch. Unseres Wissens hat er keinen Berg versetzt. Sogar wenn du diesen Glauben hast, sogar ist es nichts wert. Und wenn du anderen dienst und hilfst und dir beide Haxen ausreißt, ist es ohne Liebe nichts wert. Interessanterweise, wenn ich darüber nachdenke, ist mir das eben so aufgefallen, dass wenn Gott in mein Leben spricht, wenn er mir etwas sagt, wenn er mir etwas klar macht, dann ist es jetzt eigentlich fast immer um meine Motive. Ich kriege von Gott selten konkrete Hinweise, tu das oder mach das oder lass das. Ich weiß, es gibt Leute, die stehen auf und sagen, Herr, was soll ich heute tun? Und dann wissen sie, sie sollen dorthin fahren oder den besuchen oder so. Das kenne ich kaum. Aber wo der Heilige Geist in mein Leben redet, da geht es um mein Herz. Ganz oft. Und ich verstehe es auch. Weil Jesus sagt, der Heilige Geist wird uns an seine Worte erinnern und in Hebräer 4,12, der Johannes, Matthias hat es zitiert, das Wort Gottes ist eben ein Richter unserer Gedanken und prüft unsere Motive und scheidet Mark von Bein. Und das ist gar nicht so angenehm, weil was mir der Heilige Geist von meinem Herzen aufzeigt, das ist mir selten willkommen. Es ist eigentlich noch nie so gewesen, dass ich nachher gesagt habe, ja, danke, das habe ich schon immer gewusst, das freut mich jetzt. Es geht eigentlich eher um Sachen, wo ich meine, ich habe es richtig und gut gemacht und wo mir der Geist dann oft sagt, du hast das gemacht, weil du dir wichtig vorkommst, weil du stur bist, weil du die überhoben hast über die anderen Leute. Ja. Und das ist nicht so lustig. Wenn das mir jemand anders sagen würde, dann würde ich jede Menge Ausreden haben und das leugnen. Das war gar nicht so, das ist gar nicht so. Aber der Geist Gottes kommt dadurch, durch meine Ausreden. Gell? Genau. Und so ist es zum Beispiel auch mit dem, ohne Liebe. Oder nicht mit der richtigen Liebe. So war das zum Beispiel auch, muss ich jetzt im Rückblick sagen, mit dem Ausschluss aus der Gemeinde von Hannes und Gardin. Es war in der Sache eine richtige Entscheidung. Wir haben sie auch im Team getroffen. Aber ich weiß inzwischen, dass ich im Ton und in der Form und in der Haltung einfach nicht diese Liebe gehabt habe, die da steht. Von der der Paulus auch schreibt. Weil das ist ja der gleiche Brief. Ja. Das ist im 5. Kapitel. Und ich brauche dafür, und vielleicht ist es auch möglich, für meine Herzenseinstellung in der Sache brauche ich Vergebung. Das weiß ich inzwischen. Einfach für das sich besser vorkommen, für das nicht demütig sein. Mir trifft dieser Vers, wenn da steht, ihr könnt das Beste und das Richtigste machen, wenn es ohne Liebe ist, ist es nichts wert. Deswegen muss man zusammenfassen, unsere Liebe reicht nicht aus. Wir brauchen Gottes Agape-Liebe. Und das Coole ist, Gott tut dieses Wunder. Er hat uns das verheißen. Und das ist der Schlüsselvers für mich eigentlich, die Schlüsselerkenntnis von dieser Predigt. Das steht in Römer 5, Vers 5. Ich weiß nicht, wer diesen Vers kennt. Ich lese ihn euch vor. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Dort steht nicht Philia, dort steht nicht Storge, dort steht erst recht nicht Eros, dort steht die Agape Gottes. Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das, was passiert, wenn jemand von Neuem geboren wird, das ist ja nicht nur, dass er jetzt auf einmal andere Ziele hat, dass er ein besseres Leben führen will oder sonst irgendwas. Gott hat gesagt, wir haben neues Leben, wo wir vorher tot waren. Er sagt, sein Geist wohnt in unseren Herzen. Er sagt, er will durch uns leben. Und das gleiche Wort, dieses ausgegossen, was da steht, das heißt, das ist ja was Überfließendes, das ist ja ein Geschenk, etwas, was du dir nicht erarbeitest und zäh erringst. Du kannst nicht ausgegossen werden durch deine Mühe, sondern es wird etwas ausgegossen. Das gleiche Wort ist in Apostelgeschichte 2,33 für den Heiligen Geist, der ist auch ausgegossen. Und dadurch steht, Gottes Agape-Liebe ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und das ist nicht etwas, was man sich verdienen oder arbeiten oder vornehmen kann. Es ist ausgegossen. Ja? Und das ist so entscheidend, dass Jesus selber sagt, in Johannes 13, Vers 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Dort steht Agape. Ja? Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Agape-Liebe untereinander habt. Und auch der Kernvers, den der Matthias genannt hat, von 2. Korinther 4, Vers 6, der sagt auch ein bisschen von dem, wie man dorthin kommt. Denn der Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Dadurch, dass wir Jesus anschauen, er hat das beschrieben, wie sie das in der Bibelstunde machen und so, wie sie das begeistert und wie sie das erfüllt und erleichtert, Jesus anzuschauen. Wie passiert sowas? Nicht, what would Jesus do? Was nützt es uns, wenn wir wissen, was Jesus tun würde? Wir wissen meistens eh, was das Richtige war zu machen. Wir können es leider nicht tun. Wir schaffen es nicht, danach zu handeln. Der Paulus bringt das auf den Punkt. Ich habe euch ein paar Verse auch hergeschrieben da. Nicht mehr ich lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Es ist nicht auf der einen Seite ganz einfach und auf der anderen Seite schwer zu fassen, was das heißt, dass Gott in uns Wohnung gemacht hat. Es ist was Übernatürliches. Aber wir können um das bitten, wir können Jesus anschauen und uns von ihm verändern lassen. Die Stelle in Römer 12 ist bekannt, dort geht es um Metanoia, um eine Umwandlung unseres Sinnes. Das heißt, dass wir anders denken lernen. Diese Agape-Liebe ist eine Entscheidung, eine Grundeinstellung, etwas, was Jesus in uns tun will. Das ist nicht wegen Sympathie, wie die Philia. Das ist nicht wegen Blutsverwandtschaft, wie die Storge. Und das ist auch nicht, weil wir den anderen begehren oder er uns so wichtig ist, wie das bei Eros vielleicht ist. Und das macht uns auch nicht zu irgendeinem weinerlichen Softie, zu einem Umfaller, der allen alles recht machen will. Schaut euch Jesus an. War das einer, der allen alles recht gemacht hat? Der hat viel Widerspruch erregt. Aber der Paulus, da redet er jetzt von dieser Agape, von dieser göttlichen Liebe, ohne die alles nichts ist. Aber vorher und nachher in dem Brief redet er jede Menge Klartext und sagt, so ist das zu machen und den müsst ihr aus der Gemeinde entfernen. Das ist für ihn kein Widerspruch zu dieser Liebe, wenn er das aus Liebe auch macht. Und das Wunderbare ist, wenn wir uns diese Liebe von Gott schenken lassen, wenn wir das glauben, dass sie in unsere Herzen ausgefüllt ist, gegossen ist und die uns erfüllt, dann wird sich das auch, dann hat das auch die Verheißung, sich in den anderen Bereichen auszuwirken. Dann hast du echte Freundschaften, wenn du dort mit dieser Agape-Liebe einigen kannst, die mehr ist als die Philia. Dann kann Heilung in der Familie passieren, wenn das, was uns verbindet, nicht nur der Zufall ist, dass wir gemeinsam aufgewachsen sind, sondern wenn da diese Liebe Gottes dazukommt, die weiß, dass wir miteinander beschenkt sind. Das Gleiche auch in der Ehe. Wenn ich nicht das vom anderen kriegen will und haben muss, sondern wenn ich diese Agape-Liebe mitbringen kann, weil Jesus mein Herz erfüllt, den anderen so zu schätzen, wie Jesus ihn liebt einfach. Ja. Heilung und Heiligung. Jesus konnte es alles, was du nicht kannst. Wenn du deine Frau nicht aushalten kannst, Jesus liebt sie und er kann sie aushalten in einer gewissen Situation. Soll ich vorkommen? Wenn deine Kinder dich fertig machen, hätte Jesus genug Geduld für die Kinder gehabt? Was wir von ihm wissen, schon. Und wenn er in dir lebt, dann hast du diese Möglichkeit. Noch einmal, mit dem Heiligen Geist ist, wir haben diese Zusage in Römer 5, Vers 5, ist auch diese Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Und das ist nicht irgendeine Sympathie, das ist tatsächlich die Agape-Liebe Gottes, die Jesus bewegt hat, auf die Welt zu kommen. Und er sagt, das ist das Kennzeichen, dass ihr meine Jünger seid. Aber wieder so. Ich möchte noch die letzten Verse lesen und da nur kurz auf den Schluss eingehen. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Die Spiegel damals, das waren nur so polierte Kupferscheiben. Die waren längst nicht so klar wie das, was wir heute sehen. Das ist vielleicht so wie eine Spiegelung in einem lackierten Auto oder so. Also deswegen sogar so undeutlich, weil ein heutiger Silberspiegel hinter Glas ist ja super klar. Ja. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Er sagt jetzt also da, dass die Liebe nicht nur deswegen wichtig ist, weil ohne sie alles nichts ist, sondern auch, weil sie ewigen Bestand hat. Er spricht davon, die anderen Gaben, die er davor und danach ganz hoch schätzt, die Weissagung und die Erkenntnis, da sagt er, die werden weggetan. Und diese Sprachenrede, die auch ein großes Thema dort ist, im Kapitel davor und danach, die wird aufhören. Das ist ein anderes Wort, wo es jetzt geht um das Weggetan. Es ist eine aktive Situation, wo die verschwindet. Ja? Also die Erkenntnis und die Weissagung, wenn wir in der Ewigkeit sind und alles wissen werden, dann braucht es keine Erkenntnis und keine Weissagung mehr. Das ist ein Ereignis, dass es wegtut. Die Sprachen, dort steht nicht, dass sie weggetan werden, dort steht, dass sie aufhören, weniger werden. Es gibt Ausleger, so wie der Roger Liebe zum Beispiel, sagen, dass die ihren Zweck erfüllt haben nach der ersten Christenheit und deswegen aufgehört haben. Ich werde jetzt im Detail nicht darauf eingehen. Aber in die Verse 9 bis 12 braucht er drei Bilder und sogar das Stückweise kommt weg, wenn das Vollkommene ist, das Kindliche kommt weg, wenn man reif und erwachsen wird und der trübe Spiegel kommt weg, wenn das Echte und die Wahrheit da ist. So werden viele von den Gaben abnehmen, aber die Liebe wird immer bleiben. Mit einem Schlussbild möchte ich das noch sagen und klar machen, warum die Liebe da so viel mehr Bestand hat. Das ist, wenn wir im Himmel sein werden, wenn wir bei Gott sein werden. Wenn wir da noch Glauben brauchen? Na, wir werden Gott sehen. Alles, was wir jetzt glauben müssen, wird sich erfüllt haben. Wenn wir da noch Hoffnung brauchen, auch nicht. Alles, was wir uns erhoffen, wird erfüllt sein. Es wird nichts geben, worauf man noch hoffen kann, wenn es so ist, wie es immer hätte sein sollen. Wenn jedes Bedürfnis, jedes Loch in uns, jede Sehnsucht erfüllt ist. Aber wird es da noch Liebe geben? Ja, erst recht. Wenn alles das, was heute unsere Liebe begrenzt, der Eigensinn, die Ungeduld, das mangelnde Einfühlungsvermögen, wenn das alles weggetan sein wird, wenn wir vollkommen gemacht sind von Gott, dann wird ja nichts mehr dem im Wege stehen, dass unsere Liebe wirklich so eine Agape-Liebe ist, wie Gott sie schon hat, wie er uns geschaffen hat. Und deswegen kann er da sagen, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe diese drei und die größte aber von diesen.